mit den Waffeln einer Frau. Der Barbara Schöneberger Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines eigenen Podcasts und der heute mit Gregor Meile. Ich kannte Gregor Meile nicht so gut vorher. Ich glaube, wir waren uns schon mal begegnet, aber ich hatte nicht eine genaue Vorstellung davon, was er macht. Ich habe aber nur Gutes gehört im Vorfeld. Das ist immer ein gutes Zeichen.
Ich darf sagen, ich kannte ihn gar nicht.
Ja.
Darf man das sagen? Darf ich sagen?
Ich darf,
oder?
Ja, klar. Jetzt kennst du ihn ja.
Ich habe dann natürlich auch noch mal kurz in seine Musik reingehört, aber ich glaube, wer dieses Gespräch jetzt gleich hört und so wie ich ihn überhaupt nicht kannte, muss den danach mögen. Der ist der geht noch mit der Familie auf den Campingplatz.
Ja, ich mochte am allerliebsten, dass er erzählt hat, dass er immer mit dem Schlafsack auf dem Sofa vom Konzertveranstalter geschlafen hat. Das ist jetzt nun nicht das Rock'n'Roll-Leben, das man sich so vorstellt. Da hat man ja immer etwas glamouröseres Szenen so im Kopf. Aber der ist wahnsinnig ehrlich. Ich habe mir dann auch die CD, die hat er mir hier in die Hand gedrückt, bin ich unten ins Auto gestiegen, habe die reingemacht. Und habe, ich schwöre, geheult, von hier bis zu Hause durchgehend, weil da sind so wahnsinnig schöne Stücke drauf, die so wahr und so echt sind, seine Texte und eben auch so wunderschöne Musik. Also ich würde sagen, das ist ein wirklicher, echter Vollblutmusiker und dem kommt es wirklich nicht drauf an, ob er damit sehr viel, mittelfiel oder wenig Geld verdient, sondern der will einfach Musik machen.
Toller Typ.
Wir hören rein. Hier kommt Gregor Meile. Wir sind hier schon mittendrin bei den Waffeln einer Frau. Herzlich willkommen. Ich habe mir den wunderbaren Gregor Meile eingeladen und er ist meinem Ruf gefolgt, heute hierher zu kommen. Mit mir ein Stündchen oder zwei, vielleicht auch drei. Er hat gesagt, er würde sich am liebsten einen ganzen Tag rein.
Halt am liebsten, wir können auch Schwäbisch machen, wenn du
willst. Ah ja, klar. Wir können immer hin und her, oder?
Bist du eigentlich Schwäbisch?
Überhaupt nicht, ich komme aus München. Aber ich kann mich sehr gut reinfühlen in den Dialekt.
Wir können auch beides, das ist kein Problem. Das ist für mich
direkt. Ist das toll. Ist das toll, dass du Dialekte kannst? Das ist ja meiner Meinung nach eine Musikalitätsfrage.
Absolut, das kann sein. Ich hoffe, meine Tochter, dass bevor sie in Dialekt kommt, dass sie ein Wort sprechen kann.
Aber dann sag einmal, du bist ja absolut, du bist ja drin im Duktus voll und ganz.
Ja klar, es muss
klar. Klar, so hat immer der Franz Josef Strauß, ja klar.
Man tritt
ja
Mailand, Hauptsache Italien.
Das ist toll. Mit Dialekten würde man mich tatsächlich rumkriegen. Ich hoffe, dass man dich rumkriegt mit Waffeln.
Haben wir einen Waffelschein dafür?
Stimmt, habe ich einen Waffelschein?
Dass du das noch nicht gehört hast in deiner Sendung.
Das hat doch keiner gefragt. Das ist eine sehr, sehr schlaue Frage.
Ich habe einen neben dem Organspendeausweis gibt's.
Oh Gott, zeig mal her. Wir müssen alles besprechen gleich noch. Organspende, mein Gott, wir sind ja schon mittendrin, Freunde. Das könnte ein interessanter
Es wird Wahnsinn, wir können eigentlich, ich muss, glaube ich, morgen wiederkommen. Oder die nächsten paar Jahre und ich hoffe, du
bist vor allem jetzt auch schon so alt mit 40, dass du schon richtig viel zu erzählen hast. Jetzt komm hier, ich habe Waffeln für dich gebacken.
Jawohl, erinnere mich immer an Weihnachtsmarkt. Das war toll. Meine Frau macht wahnsinnig geile belgische Waffeln. Die natürlich. Und wir waren jetzt vor kurzem in Brügge und es war die schlechteste Waffe, die ich je gegessen habe.
Nein.
Aber wir waren in so einem Hinterhof-Restaurant, wo die so Alkohol in den Teig gemacht haben.
Ach, Freund, du bist doch kein netter Typ für einen Hinterhof.
Doch, aber wir sind da halt gelandet, weil da die Sonne gescheint hat.
Noch. Ach so, im Hinterhof, in Brügge.
Wunderschöne
Warum fährt
Stadt.
Man nach Brügge?
Weil wir in der Nähe in Holland auf dem Campingplatz waren.
Überfolgt.
Wir gehen so ganz klassisch mit dem zum VW-Bus und wir fahren auf dem Campingplatz und das ist total geil und das ist halt für Familie geil, da kannst du Huhn, Katze, Maus mitnehmen. Mhm. Und die Holländer sind so entspannt, da kannst du einfach einen Hund am Strand und ich finde es so schön, kannst ein schönes Café sitzen, dann gehst du musst ja auch gar nicht ins Wasser, sondern das ist alles entspannt, Campingplatz nebendran, weißt du.
Machst du das mit dem Campingplatz, weil du es auch anders machen könntest oder hast du es immer schon gemacht? Also oft ist ja so, dass man dann das so macht, weil man so ein bisschen gegensteuern will, weil man eigentlich in sich den Drang spürt, wieder in dieses 6,5-Sterne-Hotel auf die Malediven zu fliegen.
Ach Gott, das ist natürlich eine
rhetorische
tolle,
Frage.
Nee, aber das
nicht.
Ist natürlich dieses tolle, klassische Klischee. Du wohnst ja auch in einer Loft über den Dächern Madrid.
Von Backnang.
Madrid. Und was eine sehr schöne Stadt ist übrigens. Und für mich ist es so, es gibt nichts Schöneres, als in der Freizeit so nah wie möglich, so wie Zeit, so entspannt wie möglich Zeit mit der Familie zu verbringen. Und in so einem VW-Bus hast du halt einfach nur 2,5 Quadratmeter.
Da kommt man sich sehr nah.
Da kommst du sehr nah und dann kannst du mal ins Knie, ich muss ja noch eine Tasse rausholen und wo haben wir jetzt das Küchenmesser? Ach, das darf nicht in der Nähe vom Baby sein, sonst hat er nämlich das Küchenmesser in der Hand. Und dann der Hund ist auch noch am Start. Wenn es dann 3 Tage regnet, wird es noch kuscheliger.
Ja.
Und das ist toll, weil man halt einfach, da ist nicht, hey, lass mal irgendeinen Zimmerservice anrufen, sondern sagt, ey, scheiße, ich muss noch spülen.
Ja.
Und regnet, sonst haben wir morgen kein Geschirr zum Frühstücken. Und du willst morgens, bevor du noch nicht wirklich wach bist, möchtest du nicht vorher nochmal spülen, bevor du Kaffee trinken kannst. Also gehst du durch den Regen und spülst dann, und es ist total schön. Und am Campingplatz, dann nimmst, wir haben die kleine Tochter, unsere Tochter ist 16 Monate und das ist total cool, weil es für sie total cozy ist und alles so nah dran. Und dann fummelt sie immer am Lenkrad rum und so und ganze Knöpfe, lässt sämtliche Sicherungen knallen im Auto. Und zum Glück gibt es Autosicherung. Mein Gott, da bin ich schon tode gestorben, wenn sie irgendwas in Zigarettenanzünder reinstopft.
Und es toll, ist dass überhaupt noch, ich wusste gar nicht, dass es überhaupt, gibt es noch Autos, also gibt es tatsächlich noch Autos mit Zigarettenanzünder? Ja, klar.
Ja, da tust du halt dein ganzes Zeug.
Da steckt das Handyaufladegerät
her. Und als Camper hast du natürlich alles dabei, ne? Ja. Du könntest ja irgendwie von der Welt verloren gehen.
Ganz ehrlich, ist schon immer, ich habe als Kind schon immer Wohnmobil gespielt und habe mich immer ins Auto meiner Eltern, die natürlich nie ein Wohnmobil hatten, eingesperrt.
Das kostet echt viel Geld, das konnte ich mir erst leisten, als ich jetzt quasi... jung und erfolgreich geblieben bin.
Ja, aber das ist echt, das ist phänomenal. Ich finde das Gefühl, auch für mich bis heute, sind für mich Flugreisen ins weit entfernte Ausland ein Graus, die Vorstellung, so Ferien zu machen, sondern ich fahre immer mit dem Auto und nehme dann auch immer so Sachen mit und weiß auch, ich könnte auch, wenn ich unterwegs an einem Antiquitätenladen vorbeifahre und da würde noch so ein kleiner alter Holzschemel stehen, dann könnte ich den auch noch auf den Kindersitz drauflegen irgendwie. Ja.
Aber wie viele Dinge nimmst du mit, die du tatsächlich im Urlaub auch gar nicht benutzt?
Ich bin ziemlich gut im Packen, ehrlich gesagt, weil ich gewöhnt bin, von meinem normalen Leben immer nur Handgepäck mitzunehmen.
Wie viele Tage bist du unterwegs im Jahr? So als.
Ach, das kommt drauf an, aber ich bin ja nicht so wie ihr so auf Tour, sondern ich fahre am Mittag irgendwo hin und komme nachts wieder, weißt du? Also ich bin ja nicht weg.
Wohnst du noch in München oder?
Nein, ich wohne in Berlin.
Ah ja, perfekt. Dann
halt. Und ich nehme tatsächlich immer nur einen kleinen Koffer mit, auch wenn ich mal 3 Tage am Stück mit 3 Abendkleidern unterwegs bin, das stopfe ich in einen kleinen Handgepäckskoffer.
Krass.
Ja, und deswegen bin ich sehr, sehr gut im Packen und ich packe also jetzt nie viel für mich oder so, sondern ich nehme eher dann so mit so, ich nehme immer so eigene Kaffeebecher mit oder so, es klingt jetzt aber spleeniger als es ist, aber ich habe immer zum Beispiel eine Thermoskanne.
Thermoskanne ist aber ganz wichtig.
Mit Kaffee dabei, wenn wir auf Reisen gehen.
Das Thermoskanne ist dasselbe wie ein Schlafsack, wenn man in den Anfängen der Karriere den günstigen Schlafsack eines Discounters gekauft hat und damit beim Veranstalter auf dem Sofa übernachtet, der aber leider... die Isolierung des Hauses nicht so wirklich beachtet hat und man dann wirklich merkt, wie so ein ganze Schimmelreiter an dir vorbeireiten und du merkst, es ist Winter und es ist, glaube ich, fast -Grad. Du siehst deinen Hauch im Schlafsack aus, im Wohnzimmer. Du sagst, der Veranstalter spielt mir vielleicht nicht mehr nächstes Jahr. Und wenn man da diesen 30-Euro Schlafsack gekauft hat, deswegen, wenn ich jemals in einer Castingshow so in dieser Jury sitzen würde, was ich jetzt bis jetzt immer echt grandios vermieden habe, weil ich kann nicht über Musik urteilen. Aber das ist für mich ganz schlimm.
Das wäre dein Tipp, oder?
Dann kauft würde ich quasi die Leute, die nicht gewonnen habe, den würde ich so einen goldenen Down-Schlafsack schenken. Ja, weil als wenn du wirklich Musiker werden willst, brauchst du einen Schlafsack, der alles aushält. Und in diesem Schlafsack kann dir keiner was. Kannst du überall übernachten, überall spielen. Und du brauchst natürlich ein Instrument und ein Auto, was funktioniert. That's it. Und Thermoskanne, da waren wir hängen geblieben. Weil nämlich schön warm Tee auf Tour und du kaufst dann auch so eine Biche-Thermoskanne, wo du am Anfang so heiß ist, die Scheiße, und dann aber nach einer Stunde schon wieder eiskalt.
Ja, ich habe immer die von zu Hause richtig dabei. Das ist so eine versilberte, alte, modische und da habe ich dann Kaffee drin und es gibt für mich nichts Schöneres. Ich verlasse praktisch das Haus nie ohne Kaffeetasse. Auch wenn ich die Kinder morgens in die Schule bringe, bin ich völlig albern. Also ich habe manchmal noch einen Schlafanzug an, ehrlich gesagt, weil ich mir denke, ich muss ja nicht aussteigen.
Hast du ein SUV?
Nein, nicht mehr.
So ein Schade, hätte ich dich jetzt erwischt. Nicht mehr. Weil es gibt nämlich diese klassische, ich fahre die Kinder SUV und so.
Ja.
Und ein Freund von mir lebt in London, in dort heißen SUVs Chelsea Tractors.
Ja, genau.
Also Chelsea Traktoren.
Ja.
Weil die sich übereinander stapeln und so. Weil
ja, ich habe irgendwann gedacht, das kannst du nicht mehr bringen jetzt so.
Die ersten Körperverletzungen am Tag werden so von der Anzeige aufgenommen, bevor die Kinder abgeladen werden. So morgens um 8 bei uns in der Straße, wenn die überlastete Dame da ist und die SUVs sich übereinander stapeln und sagen, Leute, fahr doch einfach mal 10 Meter vorher schon mal auf den Parkplatz.
Das ist auch...
Das Kind könnte in den 10 Metern nochmal gekippnet werden. Ne?
Bei uns katholische Schule und alle sind unheimlich menschenfreundlich, aber morgens auf der Straße, sage ich dir, da ist mal schnell die Nächstenliebe, die christliche ist mal schnell vergessen, wenn der eine aus Versehen dem anderen die Vorfahrt genommen hat oder so. Und in Berlin ist ja auch die Aggressionsschwelle eine ganz andere.
Aber ganz anders.
Nimmt der eine dem anderen die Vorfahrt, bleibt dann aber stehen, weil der andere kurz gesagt hat,
da formen
so.
Sich die Außenspiegel zu angespitzten Ellbogen aus.
Die stehen, die bleiben mitten auf der Straße stehen, steigen aus und dann kann es auch passieren, dass
High Heels.
Dass mal was
komplett
passiert.
Getuned, morgens schon
ja.
am Start. Wahrscheinlich, ja, ja. kann ich mir so vorstellen.
Ja, also wahnsinnig, wahnsinnig aggressiv. Um nochmal auf die Schlafsacknummer zurückzukommen, das finde ich ja ganz interessant. Ich glaube nicht, dass viele Leute in den Castingshows, die wir heute gucken, dabei sind, die im Ernst, wirklich im Ernst, einen Schlafsack und einen alten Campingbus nehmen würden, um damit Musik zu machen. Also ich glaube, das ist nicht die Vorstellung, warum Leute heute auf eine Bühne gehen wollen. Denen schwebt eher der 1000 Quadratmeter große Spa-Bereich, der aus einer ganzen Marmorplatte geformt ist, irgendwie vor, glaube ich. Also ich könnte mir jetzt weniger vorstellen, dass die beim Veranstalter ja, daheim auf dem Sofa
aus ligurischem Marmor.
Ja, oder? Also da hast du es ein bisschen anders genommen offensichtlich. Du wolltest es halt unbedingt.
Naja, also für mich ist es so, oder immer noch, dass es ein Geschenk ist, dass ich jeden Tag Musik machen kann, eine Familie davon nennen kann, das Leben 20 Familien davon. Und ich habe so eine Gitarre, Lagerfeuer und schreibe ein paar Songs. Und ist immer noch strange, dass es halt damit irgendwie klappt. Also natürlich war um diese Oberfläche oder dieser Weg dahin war wahnsinnig, spannend und lustig, weil ich halt eben 10 Jahre lang als Tontechniker, unter anderem auch für dich, bei der einen oder anderen Veranstaltung, die auch schon Mikrofone in die Hand gedrückt habe.
Ist nicht dein
Doch,
Ernst.
Natürlich.
Ich sag jetzt, wo nicht. Du sagst, jetzt
bei
erinnere
der
mich.
Post zum
du hattest so ein schwarzes T-Shirt an und eine schwarze
eine
Hose.
Mütze. Also,
ja, und du hattest so ein Bart.
Es gibt kaum
damals.
Jemanden, für den ich noch nie gearbeitet habe. Aber beides war bei der Deutschen Post in Köln.
Ja.
Und zwar bei dieser, wo sie auch DSDS drehen, haben sie nebendran so eine Riesenhalle und da hast du nämlich moderiert.
Für die Deutsche Post.
Und da hat
nämlich
der Uwe Ochsenknecht gespielt. Weißt du das noch? Und das ist auch schon bestimmt 15, 20
Und da war ganz, weißt du, woran ich mich erinnere?
Ja.
Sehr guter Ton damals.
Ja, war das wirklich so?
Es war
ein Riesenchaos, weil ich war nämlich für die Funkstrecken zuständig.
Die hattest du voll im Griff.
Die hatte ich voll im Griff und eigentlich habe ich total getrickst. Und wir haben bei der Posti dann die Funkstrecken kontrolliert. Die habe ich ausgetrickst. Damals, weil es nicht anders ging. Wir hätten sonst die Veranstaltung nicht machen können.
Also
sonst hätte nicht jeder Vorstand ein eigenes Mikrofon gehabt. Und das war natürlich wichtig.
Also ganz ehrlich, wie auch immer. Ich erinnere das als einen Tag mit besonders gutem, brillanten.
Weißt
Ton.
Du das noch? Warst du? Die Frage ist, also.
Ich war noch nie in Köln, ehrlich gesagt.
Du warst noch nie in Köln
für mich. Nein, natürlich. Also mit Sicherheit habe ich schon mal für die Deutsche Post gearbeitet. Ich habe ehrlich gesagt eigentlich
Briefe
für alle schon gearbeitet.
Kurz vor Weihnachten.
Ja, genau.
Weil die überlastet waren.
Ich dachte mir immer, was weiß denn ich? Vielleicht läuft es mal nicht so gut und dann habe ich schon Draht, wenn ich hier als Briefträger zusammen mit Stefan Effenberg wieder ein paar Briefe austragen möchte.
Steve Jobs hat mal gesagt, man ist dann erfolgreich, wenn man zu vielen Dingen, die man früher machen musste, dann in geraumer Zeit Nein sagen kann.
Ja.
Und das ist ein sehr schlauer Spruch eigentlich.
Das stimmt, aber ich finde es auch nach wie vor, ich spiele schon manchmal so Gedankenspiele durch, dass ich mir denke, könnte ich denn heute noch bei H&M die Klamotten zusammenlegen, so wie ich das früher gemacht habe, oder bei Hallhuber, weil das Blöde ist ja, der Erfolg endet natürlich irgendwann, aber die Popularität endet ja nicht. Und das finde ich, macht es einem natürlich so schwierig, weil ich glaube, du bist dann ständig konfrontiert mit dem Satz, Sie waren doch mal früher Barbara Schöneberger.
Und das ist nämlich die Frage, für was ist man nämlich berühmt? Ist man berühmt, weil man berühmt ist? Oder ist man berühmt, weil man irgendwas gemacht hat?
Ja.
Das ist, glaube ich, eine sehr interessante Sache. Ne?
Mhm.
Weil du siehst ja auch oft, da ab und zu mal, wenn man im Hotel ist und man sagt, scheiße, ich habe noch eine Stunde, ach, ich mache meinen Fernseher an und sagt, mach den ganz schnell wieder aus.
Ja.
Wenn ich NDR Talkshow mit Barbara Schöneberger kommt, dann ist es so, dass, bist du überhaupt da noch bei NDR Talkshow? Machst
Schleimer.
Du das noch?
Ja, immer ich mache noch. Das noch. Mach
ich
das
kann das sein, du bist,
20 Jahre.
Du bist New York,
ja,
Lissabon,
auch. Natürlich.
Immer,
ich bin unheimlich viel New York. Ich bin wahnsinnig
immer
viel in New York.
Viel,
aber nach
Bangkok.
Wie vor auch noch in Lockstedt beim NDR.
Siehst du, ja. Beim NDR bist du auch noch,
ja,
ne?
Bin ich noch.
Was wollte ich jetzt eigentlich erzählen?
Dann schaltest du den Fernseher ein und kriegst wahrscheinlich Depressionen, wenn
Und da kam jetzt, pass auf, und da kam was, ich sage nicht, bei wem Sender und was er immer vielleicht weiß, irgend so ein Ding, wo sie so Promis über den Sommer irgendwie, die dann quasi über ihr Sexualleben quatschen, während der Partner nebendran sitzt und sagen, kriege ich eigentlich mit einem Mann nie einen Orgasmus. Und er sitzt nebendran und ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ist das jetzt gescriptet?
Ja.
Oder ist es jetzt, was passiert da gerade? Meine ich das ernst? Warum weinen alle? Und ich,
ja, naja, nie Orgasmus.
Und ich habe mir überlegt, wenn man einfach so mehrere Sendungen zusammenlegt, wenn man quasi Dschungelcamp und zum Beispiel DSDS in ein Format legt.
Ja.
Dass quasi Dieter in Australien
nackt
sitzt.
Ja.
Die Terrandel läuft noch drüber.
Ja, ja.
Sagt, tu mal die Terrandel weg, ich muss das Mikrofon nehmen und so.
Ja.
Und dann quasi, wer falsch singt, landet direkt im Kochtopf der Ureinwohner oder so. Ja. Weißt du, vielleicht am Füßen aufgehängt rückwärts.
Ja, das klingt eigentlich, als könnte es RTL gefallen.
Wo man sich dann wirklich bei der Entscheidung, freiwillige Entscheidung, dass man mitmacht als Talent, sich wirklich auch Abenteuern aussetzt.
Ja.
Also auch lebensgefährlich.
Als Sänger heutzutage muss man nicht nur im dünnen Schlafsack übernachten können, sondern man muss
auch, am Fuß aufgehangen quasi, richtig. Ja, eigentlich, das ist so diese Bürde des Schicksals, dass wenn man, also das haben wir jetzt weit ausgeholt, aber das versuche ich eigentlich immer noch zu vermeiden, dass ich da eines Tages nicht lande.
Du würdest ja lieber tatsächlich, du wirst ja Schreiner werden oder irgendwas machen.
Ich würde auf der Straße spielen einfach, ganz
ja. Ehrlich, aber du würdest Musik machen, weil du...
Ich würde Musik machen, ich würde es durchziehen.
Es gibt ja dann sonst auch immer Leute, die dann sagen, ich würde dann was ganz anderes machen. Ich würde irgendwie Erdkundelehrer werden oder ich würde noch mal irgendwas anderes studieren. Aber ich glaube, du
würde ich den Kindern nicht antun wollen, auch mit Erdkunde. Würden okay. China auf Australien draufkleben. Und ich, also für mich ist es so, dass, wie gesagt, Deutschland ist so ein tolles Land und du kannst mit gar nicht so viel Talent, also ich spreche aus Erfahrung, ziemlich viel und langjährig Musik machen, wenn du es ernst meinst und wenn du da Liebe reinsteckst und wenn du das, was du machst, irgendwie für dich auch einen Wert hat. Ich glaube, das ist so diese klassische Frage, was würdest du einem jungen Kerl raten, ist, hey, sei du selber, sei echt und entweder ist quasi angepfiffen, was du machst und passt gerade irgendwie in die Zeit und wenn die Zeit noch nicht reif ist, dann musst du so lange machen, bis es irgendjemand gefällt und passt sich auf gar keinen Fall irgendeinem Format an.
Aber das ist natürlich schon interessant, weil die Stärke, würde ich jetzt mal sagen, ich weiß nicht, ob ich die hätte, immer so durchzumarschieren und zu sagen, ich bleibe auf jeden Fall so, wie ich bin, bleib mir da treu und die anderen sollen sich mir zuwenden sozusagen.
Naja, so. Also,
nein, aber das meine ich jetzt im positiven Sinne, weil du ja tatsächlich, ich glaube, das ist halt das Allerwichtigste, dass man mal die ersten paar Jahre seiner Karriere so durchzieht und einfach sich selber treu bleibt.
Also ich sagte jetzt verschiedene, diese Grundverhältnisse müssen natürlich passen. Das erste ist, wie gesagt, Deutschland ist toll. Es gibt eine Künstlersozialkasse. Du kannst wirklich entspannt, du bist abgesichert, egal was passiert, du bist irgendwie krankversichert und so weiter. Welche Länder gibt es gar nicht so viel auf der Welt. Und wenn du gesund bist und einen deutschen Pass hast, bist du einfach, du bist schon auf der Zugspitze. Mehr kommt nicht. Ja. Du kannst einfach, es ist ein Traum. Und von dieser Position aus, wie gesagt, man braucht auch nicht so viel Talent in diesem Land. Und da spreche ich eben aus Erfahrung und du gehst halt hin und dann machst du einfach dein Ding. Und der Vorteil war damals, dass ich noch keine Familie hatte. Das heißt, ich hätte es nicht so durchziehen können und wollen, weil ich da einfach gehadert hätte. Weil bei 250 Tage nicht zu Hause sein oder 300 Tage im Jahr, wo man sich auf Deutsch gesagt einen Arsch aufreißt, das willst du deinem Kind nicht antun. Du hast keinen Bock, nach Hause zu kommen und das Kind hat keinen Bock, zu dir zu kommen, weil es nicht weiß, wer ist denn dieser Onkel.
Ja, klar.
Also so diese Seemannsnummer.
Aber was hast du jetzt daran verändert?
Ich bin einfach 4 Monate im Jahr komplett raus, wo ich gar nichts mache. Und ich, durch diesen Erfolg, der jetzt halt so passiert ist in den letzten paar Jahren, konnte ich wirklich einfach, muss ich nicht auf jeder Hochzeit tanzen, sondern wir haben wirklich 60, 70 großartige Konzerte, wo die Leute freiwillig kommen, wo die sogar Eintritt bezahlen, Tausende von Menschen, und die ich gar nicht persönlich kenne, also teilweise mit Vornamen, aber nicht alle. Und ich finde es toll, dass das, also das ist eine Errungenschaft und das da bin ich.
Aber das hast du dir erarbeitet, weil
ja, aber es ist nicht selbstverständlich.
Hier in unserer Musikredaktion haben wir irgendwie darüber gesprochen, dass sie beim anderen Sender ein Gewinnspiel gemacht haben, gab es Karten zu gewinnen, ganz normale Karten für dein Konzert und es gab
so
eine hohe Beteiligung, haben die mir gesagt, bei irgendeinem Gewinnspiel, also die verlosen sonst so ungefähr so
hätten sie mal lieber von Mark Foster verloren.
Kreuzfahrt im Doppelbett mit Andreas Burani, sage ich jetzt mal, also übertrieben gesprochen und da gab es einfach nur irgendeine Karte für dein Konzert. Die Leute sind amok gelaufen, weil die da so scharf drauf sind.
Echt?
Hast du dir einfach über ganz viele Zeit mit auch einer gewissen Ernsthaftigkeit eben deine Fans so erarbeitet, dass die dir so treu sind?
Naja, du fängst halt an. Also das erste Mal in Berlin haben wir in der Wabe in der Danziger Straße gespielt, 36 Zahlende. Und dann, das ist toll, und du freust dich, 36 Leute. Und da hatte ich noch so einen kleinen, so einen Gaskocher und habe dann eigentlich fast hier noch einen Cappuccino gekocht. Und weil ich einen so gekocht habe und ich habe die Leute genauso lang vorm oder nach dem Konzert noch getroffen wie während dem Konzert. Das war so eine Art Konfirmationsausflug. Ich hatte auch denselben Anzug an damals, hatte noch gepasst. Und dann, das war einfach total schön und so hat sich das über die Jahre aufgebaut. Natürlich ist es so, dass ich ein bisschen traurig bin, dass alles so ein bisschen größer geworden ist und die letzten paar Jahre wir auch fast immer nur große Konzerte gespielt oder viel größere als jetzt vor 36 Leute. Aber wir werden, ich plane da fest dran, dass wir eine ganz kleine Tour wieder machen, wo wir wieder in den Locations, wo wir angefangen haben.
Das finde ich übrigens interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, dass für Leute, die nicht so oft auf Bühnen stehen, die denken, das Tollste ist es, vor 20.000 Leuten zu stehen oder vor, also ich glaube, wenn du jetzt im Stadion stehst, also so wie die Helene, sage ich jetzt mal, sind 60.000 Leute, ist das natürlich umwerfend, ja. Aber trotzdem, ich glaube halt eine Größe von 2.000, 4.000, 7.000 Leuten, ist nie so spannend, wie wenn du vor dir 300 Leute sitzen hast, denen du wirklich ins Gesicht guckst, oder?
Total geil.
Also das ist im Prinzip, der Prince hat es doch auch gemacht. Der hat doch dann auch mal 10 Konzerte mit jeweils 500 Leuten gemacht.
24 in der O2 Arena. Okay, war auch ein bisschen größer wieder in London, aber da war die Nachfrage auch da. Aber ich sage es mal so, das Tolle ist, also ich fühle mich beobachtet, wenn ich die Leute nicht sehen kann. Mhm. Wenn du auf der Bühne bist, kennst du dieser klassische Follow-Spot, der direkt in deinem Auto
wirst lass ich nicht zu.
Du wirst geröntgt, verfolgt, geröntgt und dann stehst du so im Off, wo du einfach nur an den Schattierungen erkennen kannst, ist noch Publikum da.
Ja.
Und ich glaube, dass da viele Leute, vor allem auch 60er, 70er Jahren Elvis, so viele Leute darunter gelitten haben, dass die so im Rampenlicht, dieses klassische Rampenlicht. Mhm. Und ich versuche zu vermeiden, dass ich muss die Leute sehen. Ja. Egal wie groß es ist. Und wenn es nur irgendwie, wenn ich die ersten, es ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie ein Stadion spielen, sondern wir haben mal 5000 Leute im Stadtpark in Hamburg, was alle zwei Jahre der Hit ist, Wahnsinn. Und das ist einer der wenigen Locations, wo so viele Leute auch wirklich ganz nah irgendwie da sind. Aber ansonsten haben wir jetzt so, ich sag jetzt mal, 1500, 2000 Leute und das ist eigentlich eine perfekte Größe. Es sind 10 Leute auf der Bühne. Aber trotzdem ist es so, der schönste Augenblick, den wir haben vom ganzen Konzert ist, dass wir das letzte, allerletzte Lied im Publikum komplett akustisch spielen, ohne irgendwas.
Also ihr geht dann runter wir gehen in die runter, Mitte der Leute?
Wir gehen in die Mitte rein, sagen Leute, vorher bitte mal kurz Display, Telefon ausmachen.
Das finde ich ja interessant.
Kann nicht mehr überall mal locker
Urlaub halten. Jetzt sind wir alle in diesem Raum und legen mal die Sachen auf die Seite.
Dass man einfach mal aus, hier, zack.
Ganz hier, im Hier und Jetzt.
Ganze Flatscreens, Kameras, aus. Ja. Einfach nur, seid mal bei uns, seid mal mit uns,
machen
so
die
wie
das
früher.
Dann?
Ja. Folgen also, du musst dich schon nochmal ein, zwei Mal drauf aufmerksam machen, aber die machen das schon und das ist wirklich bemerkenswert und sind dann über sich, also sind von sich selbst begeistert, dass es auf einmal so, so echt ist.
Ja.
Jetzt war ich am Montag beim MoMA und habe einfach meinen eigenen Text verkackt.
Ja, ist mir auch übrigens passiert.
Ist ja auch passiert.
Ich hab ganze 4 Zeilen komplett vergessen.
Hast du was anderes gesungen?
Ja, so,
aber es war auf Englisch quasi.
Und dann, nee, es war auf Deutsch und dann irgendwann wusste ich aber, jetzt kommt gleich wieder.
Also war Jazz, da kann man immer ein bisschen tricksen.
Es war nicht Jazz, es war, ich habe es einfach wirklich auch komplett vergessen, aber es war mir auch wurscht.
Ich habe gesungen, so lalala, Text vergessen, in so einem sehr, also eher romantischeren Song. Und das war dann so, dann ist es halt noch peinlicher. Aber es war dann so, die Susanne hat super reagiert und dann nachher, ich glaube, wir haben mehr Leute dann irgendwie auf diesen ganzen sozialen Netzwerken gehabt, als wenn ich den Text gewusst hätte.
Klar.
Quasi ein positiver Nebeneffekt.
Ich glaube, dass dieses,
muss öfters mal einen Text
bei all dieser, Perfektion und diesem sozusagen Selbstoptimierungswahn, der ja überall vorherrscht, auch in den sozialen Netzwerken.
Den wir beide ja absolut zelebrieren.
Genau. Ist es eben so, dass eben gegenströmungsmäßig genau das Gegenteil passiert, dass alle sich nach Wahrheit, nach Wahrhaftigkeit und nach Echtheit irgendwie sehnen, oder?
Ja, es ist wirklich so. Das ist ein Traum, weil man, weißt du, das Geile ist, dass du entscheidest mit dem, was du auf der Bühne machst, welches Publikum du anziehst.
Ja.
Weil man sagt, man kann es am Publikum nicht raussuchen. Ist
doch
Quatsch.
Ja, natürlich.
Und ich sage jetzt mal, zu 85% würde ich mit jedem da ein Bierchen trinken und alles entspannt, Urlaub fahren, keine Ahnung. Mhm. Ja, Urlaub fahren vielleicht nicht. Mhm. Aber halt einfach eine ganz tolle, wertvolle Zeit teilen. Und so ein Konzert ist, wir spielen ja einige davon und trotzdem ist jedes einzigartig, weil gerade wenn man so ein Schussel ist wie ich und auch ganz viel verballert und zum Glück professionelle Musiker um sich rum hat, dann ist es sehr lustig, was einem so passieren kann. Und mein einziger Joker, den ich habe, ist sympathisch zu sein und zu bleiben und sie selber nicht so ernst zu nehmen.
Das lieben die Leute sowieso. Ich habe letztens...
Guck mal, du bist ja beim Echo, wie du über die Leute drüber springst und dann mit den Superstars hier zach und wetten das und was du alles gemacht hast. Du lebst es ja vor den Leuten, wie entspannt man einfach mit Superheroes umgehen kann, oder? Ist es so? Du hast quasi denselben Respekt, als wenn jetzt der Nachbarin quasi an der Tür klingeln für nochmal 3,5% Milch fragen würde.
Aber jetzt gar nicht so, ich habe mir das gar nicht so vorgenommen oder so, dass ich mir jetzt denke, die behandle ich jetzt ganz extra normal oder so, sondern ich würde immer versuchen, also ich glaube, Man muss halt abschätzen können, was geht denn bei den Leuten, ja. Und ich glaube, da braucht man vielleicht ein bisschen Menschenkenntnis dafür, absolut, zu sehen, was verträgt Empathie. Der? Was verträgt der? Verträgt der jetzt den harten Spruch oder den mittelharten oder lieber nicht oder so? Und ich arbeite ja ganz viel für unterschiedliche Firmen und moderiere deren Veranstaltungen. Und da muss ich immer innerhalb von einer Sekunde abchecken, der CEO von dieser Firma, kann der über sich selber lachen? Wenn ja, dann kann ich das jetzt sagen. Und wenn nicht, dann sage ich es eben lieber nicht. Weil meine Aufgabe ja immer ist, dass sich hinterher alle wohlfühlen und jeder sagt, das war aber sehr nett heute Abend. Und es nicht drei Leute gibt, die sagen, also ich hatte das Gefühl, die hat mich irgendwie über den Tisch gezogen. So, ja. Und ich glaube, darum geht es, dass man einfach... wenn dir daran gelegen ist, mit dem ein nettes Verhältnis zu behalten, dann einschätzen, kann der das jetzt abhaben. Und dann gibt es halt auch mal zwischendurch einen, da drücke ich den dann auch einen Spruch irgendwie rein. Ehrlich gesagt, ist mir das auch wurscht. Für einen guten Spruch verkaufe ich da auch meine Großmutter. Wenn der dann von der Bühne geht, dann würde ich auch jederzeit nochmal was sagen, wenn der schon hinten in der Garderobe ist.
Wäre dann ein anderes Format, ja, würde ich sagen. Aber es ist auch ein guter Name für einen guten Spruch, verkaufe ich meine Großmutter. Es wäre ein super Name für eine Sendung.
Ja.
Für
so eine ganz schöne Sendung. Die könnte dann gleich im Anschluss ans Dschungelcamp laufen mit Dieter Bohlen als nacktem Moderator.
Ja, wollen wir nicht so viel lästern, aber es ist wirklich erstaunlich. Ich frage mich dann immer, warum sich Leute vielleicht des öffentlichen Lebens als einfach so preis und so privat sprechen.
Ja, aber du bist natürlich auch das totale Gegenkonzept. Ich meine, ich habe vorhin gesagt, ich weiß nichts über den.
Ach Quatsch.
Ja, aber ich weiß tatsächlich eben, und das finde ich so toll. Ich liebe das, wenn aber da ist nicht viel bekannt.
Also und Bild, so. Und das die Bild-Zeitung so weiß noch nichts von meiner Existenz. Und das genieße ich natürlich in vollen Zügen. Also es passiert immer noch auf...
Du musst mehr glänzende Stoffe tragen.
Nee, pass auf, ich will da ja gar nicht hin. Ich lebe ja an diesem, ich schwelge diesem Luxus, dass ich nichts davon weiß. Und das Tolle ist, dass es immer noch passiert, wenn man, ich sage es mal, neben Helene oder was auch immer, auf irgendeinem Teppich, kommt nicht so oft vor, steht, oder jetzt Angelo Kelly oder so, die Leute sagen, kannst du mal bitte weggehen?
Ja.
Oder ich habe für den Friedrichscher Palast Musik gemacht, für die letzte Show.
Ja.
Wo die zur Premiere waren, dann waren so 400 Fotografen, wo all die Vips, und da habe ich ja die ganze Musik gemacht. Und dann hat der Intendant gesagt, Krieger, jetzt gehst du noch über den Teppich. Und 400, ich bin an 400 Fotografen, die noch nicht mal gezückt haben. Und dann sage ich, ich habe aber vorher schon gesagt, ich muss da eigentlich gar nicht rüber. Nee, komm, es wäre schön, wenn du rüber 400 Leute nicht gezückt. Und der Letzte, den kenne ich persönlich, ist der Bernd, ist ein Fotograf aus Berlin, hallo Bernd. Der hat ein Foto von mir gesagt, nee, passt, super.
Gut, haben wir.
Dann bin ich weitergegangen, haben wir. Und das ist natürlich unfassbar angenehm.
Aber das ist doch best of all worlds,
jetzt mal ehrlich. Ich weiß, ich kann mit einem 12er-Pack Klopapierrolle irgendwo stehen.
Ja, und du hast wirklich, also du sahnst ab an der Stelle, wo du es willst, und an anderer Stelle kannst du im Prinzip fast wie Kro durch die Stadt marschieren, sag ich jetzt mal. Und Und bleibst irgendwie unbehelligt. Ich meine, das ist natürlich, das hast du dir gut überlegt.
Also ich habe mir gar nichts überlegt.
Ja, das dachte ich mir, aber das hat gut funktioniert.
Das ist ein Konzept, ist kein Konzept zu haben. Aber das Schöne ist, dass man halt, wenn man angequatscht wird, wenn man ganz oft wegen der Musik angequatscht oder am Flughafen, wo es Leuten, wo du denkst, sie tun dich, die sind vom Geheimdienst, sie untersuchen dich jetzt und nehmen dich jetzt gefangen und dann fragen sie aber ein Autogramm für die Frau. Und das ist total süß und nett und das ist wirklich, also es ist angenehm.
Du hast Glück, bei dir ein Autogramm für die Frau, bei mir ist immer ein Autogramm für die Mutter.
Okay.
Ich bin schon eins weiter und dabei bin ich gar nicht so viel älter als du. Ach, du bist noch in der sexy Rockmusiker-Garde oder wie? Und ich bin schon der Schwiegermutter
drauf. Muss ich absolut verneinen. Also so, die Kiddies wissen nichts von meiner Existenz auch. Ich habe so quasi eine Zielgruppe.
Was ist deine Zielgruppe?
Eigentlich genauso alt wie ich, 60 weiblich, 40 männlich. Wobei ich glaube, dass es 50-50 ist mittlerweile. Was mega ist.
Also Frauen, Männer, so irgendwie zwischen 40 und, sagen wir, zwischen 35 und 55.
Ich sag mal, optimistisch 35 bis...
Ja, ja.
Also die Oma Erna ist 82 oder 83 aus Stuttgart, kommt immer in der ersten Reihe, kriege mal ein T-Shirt. 83 mittlerweile steht da und wir versuchen immer, dass sie früher reinkommen darf. Die will aber da stehen. Die will ganz wohl stehen,
nein,
in der Menge.
Nein, ist das toll.
Was soll ich sagen? Ich wollte aber auch schon immer Mucke machen, die irgendwie so vielen unterschiedlichen Leuten gefallen, aber nicht...
Ja, also, aber das liegt halt daran, dass das so vielen unterschiedlichen Leuten gefällt. Liegt natürlich daran, dass du ein Mann aus dem Volk tatsächlich geblieben bist. Glaube ich. Also ich glaube schon, dass die spüren, kommt der jetzt auf die Bühne und macht einen auf, ich bin einer von euch,
ja,
und lässt sich danach, scheißt dann irgendwie danach den Securities-Mann zusammen, weil er nicht das richtige Auto besorgt hat.
Wir haben noch keine. Doch, wir haben mittlerweile Securities. Aber wir haben ja erst einen kurzen Backstage-Bereich. Also du kannst gar nirgendwo hin verschwinden. Und,
also das ist schon mal Qualitätskriterium, weißt du, wenn man sagt, wir haben jetzt einen Backstage-Bereich und wenn es nur 1,5 Meter hinterm Vorhang sind.
Und die tollste Errungenschaft seit Sing My Song, aber es sind frisch gewaschene Handtücher für jeden auf der Bühne, wo es so ein Frischgewand mit Weichspüler, wenn man einfach schwitzt ohne Ende und dann tut sich nach dem Song und die sind frisch gewaschen. Früher haben wir ein Handtuch für die ganze Band gehabt, eine ganze
Tour. Nein, bitte Gregor, jetzt fange ich gleich an zu weinen.
Das ist halt natürlich das Tollste.
Aber das hat auch das
jeden Abend
gemacht, euer gemeinsamer Schweiß, dass du dein eigenes Handtuch hast.
Lavendel riechende Handtücher.
Ja, das ist der Duft des Erfolges, sage ich dir. Lavendel, weiche Lavendel duftende Handtücher, die dir ganz allein gehören. Die
und Wasser, also so richtig jeder sein eigenes Wasser. Ja. Und
Das weiß man sehr zu schätzen. Und das, jetzt kannst du noch eins draufsetzen. Wenn du dann diese weißen, weichen, lavendelduftenden Handtücher mit deinem
schwarz,
Schweiß
ganz
getränkt
oft schwarz,
hast.
Weil sonst verschiedene Farben auch das weiße Handtuch. Ja, aber da wollen wir nicht weiter drüber sprechen.
Also wie auch immer, du könntest dann diese schweißgetränkten Handtücher ja dann nochmal ins Publikum werfen. Oder irgendwo für einen guten Zweck versteigern. Mhm. Ich habe letztens ein angeschwitztes Schneidsdirchel von Andreas Gabalier
von Andreas
versteigert.
Andreas Gabalier?
Andreas Gabalier?
Ey, das ist eine krasse Sache. Der hat damit angefangen mit dem Quatsch. Und mit diesem Schneidsdirchel habe ich so tolle Erinnerungen. Wir saßen ja in Südafrika auf dem Sofa, haben uns gerade kennengelernt. Und dann haben wir uns solidarisch, alle die Leute, die noch da saßen, haben uns quasi so ein Schneidsiegel hier reingesteckt, weil es an diesem Abend war. Und das ist einfach so ein geiler Typ, der so spontan ist. Und dann, wir wussten natürlich nichts von seiner Lebensgeschichte, die natürlich Wahnsinn ist. Und Sarah saß neben mir, Sarah Connor, und weint bitterlich und fummelt an mir rum, um dieses Schneidsiegel zu schnappen, weil es natürlich in dieser Sendung, sage ich, darf jetzt nicht flennen. Und wir waren alle wirklich, und wir waren alle gerädert. Es haben 150 Leute, ich habe einen Kameramann gesehen, der in der linken Auge, Kamera rechts, da kamen
sind
dann
die
Tränen raus.
Oh Gott.
150 Leute, es gab kein Kleenex in ganz Südafrika. Am Kap der Guten Hoffnung gab es kein Klopapier Kleenex mehr. Weil es so eine Wahnsinns, unfassbar Wahnsinn, dass der Mann auf einer Bühne stehen kann und ein lebensfroher Mensch ist, der so vielen Leuten Freude bereitet. Geiler Typ und das ist der Schneidsticherl.
Das Schneidsdirchel, das hat das, ja klar, und das macht jetzt die Runde. Ich glaube, wenn man überhaupt sowas zusammen erlebt hat, ich meine, dann sagt man schon, ich meine, sowas wird man dann auch nicht nochmal erleben, oder? Das ist einfach so eine Zeit, die hast du dann und dann weiß man auch, aber wenn es vorbei ist, das kommt so nicht wieder.
Also Sing My Song war natürlich das Wahnsinnige. Ich versuche mich kurz zu halten. Ich glaube, vielleicht können wir irgendwie zusammen Abendessen also und die anderen Termine vielleicht morgen nochmal nachholen. Da bin ich aber in einer anderen Stadt, das muss ich irgendwie
wurscht,
wieder.
Ich komm mit.
Dann zieh bis aufs Wochenende. Also, wir machen Folgendes. Ich versuche mich kurz zu halten. Also, Sing My Song. 2013 war ich so pleite, dass ich monatelang oder ein halbes Jahr lang nicht krankenversichert war, weil alle Dinger und Finanzamt, kennst du ja alles, und keine Jobs gehabt und so. Und dann sag ich, scheiße, dann habe ich bei meinem alten Chef angerufen, wo ich als Tontechniker gearbeitet habe, was ich 10 Jahre gemacht habe. Und sag, Alter, ich muss wieder irgendeinen Job machen. Hast du irgendwas? Und dann sagt er, nee, Gregor, du musst Musik machen. Hat er mir, während wir telefoniert haben, hat er meiner alten Kontonummer Kohle überwiesen.
Nein.
Dass er sagt, du musst jetzt Musik machen. Und dann gucke ich aufs Konto und war halt die Kohle drauf, die mir gefehlt hat. Krass, und die habe ich dann über all die Jahre ihm dann zurückgezahlt. Und dann konnte ich schön weitermachen und dann rief dann im Sommer, saß man am Rheinfall, am wunderschönen Rheinfall, wo der Rhein auch noch so klar ist, dass man auf den Boden gucken kann. Und ich habe ein sehr teures Eis in der Schweiz gegessen, wo die Kugel sehr teuer war.
Sehr toll.
Und unser Schlagzeuger, der Massimo Bonanno aus der Schweiz, saß neben mir und dann rief mit unterdrückter Nummer Tim Melzer. Kennst du die Geschichte?
Nein.
Die ist Wahnsinn. Tim Melzer.
Ja.
Der noch nie zu dem Zeitpunkt bei mir angerufen hat, rief mit unterdrückt um, hallo, der Tim und so, ob er meine Telefonnummer Xavier Naidoo weitergeben dürfte. Und ich hatte so den Eindruck, na, jetzt ruft noch Paul McCartney zum Golfen an, was ist denn jetzt
klar.
los?
Jetzt verarschen sie mich.
Und wir haben gerade drüber gequatscht, wie geil das wäre, mit einer ganzen Band zu spielen, auf Tour zu gehen und so weiter. Und dann sag ich, aber Xavier hat meine Nummer, hat sie einfach verloren gehabt und hat Tim angerufen, um die Telefonnummer wieder um zu fragen, ob ich noch Termine für Pomegranate frei habe quasi.
Ja.
Und ich sage, was ist denn jetzt los? Und dann kam eben diese Einladung von Xavier, der mich bei allen Leuten durchgedrückt hat, weil das Format war ganz klar, 6 Leute Superstars und ein Typ, der so gerade, den man nicht so kennt, aber der schon mal was gemacht hat. Das war so dieses Format-Idee dahinter. Und Xavier hat mich da durchgedrückt und hat mich da reingedrückt und Das war ein ganz krasser Tag. Ich habe mittags um 2 angefangen, Bier zu trinken. Ich dachte, was ist denn das? Nexa geht's ab wie die Sau. Ja. Und dann habe ich quasi Kohle gespart, ein geiles Album gemacht, das auch zu dem Tag kam, wo Sing My Song ausgestrahlt worden
ist. Nein, dafür hattest du dann noch Zeit. Also das hast du dann
ja, das musste ich machen. Okay. Ach so, ich wusste, okay, ich habe ja nur einen Schuss. Das okay, ist halt, ja. Sing My Song ist das Fetteste, was jetzt passiert. Ja, okay. Das wusste ich damals. Und ich habe aber so rein spekulativ, wenn 20% mehr Publikum kommt, ist es gut. Aha, du musst ja deine, als Bina Schwabe am Ende dann doch, ja, ja, die muss die Erwartungshaltung ganz unten lassen. Mhm. Und es waren ein bisschen mehr als 20%. Ne? Von 36 auf 3000 Leute. Und dann also, aber man muss nicht gut hin. Also, es ist ja eh schlimm, dass über 120% in Deutschland gar nicht Prozent rechnen können. Das ist schlimm genug eigentlich von der Tatsache. Aber dann sitzt du in Südafrika und das Krasse ist, dass ich bis auf Andy, den ich da erst kennengelernt habe, ich habe für alle schon Bühnen, Lautsprecher, Licht, Mikrofone. Ich habe mal für Sascha 3 Tage lang beim Edeka-Familientag eine Bühne geklopft und dann ist Sascha If You Believe dann aufgedreht und Sarah Connor, wie sie alle heißen. Und dann sitzt du da auf dem Sofa und die sind nervös, weil sie gleich deine Lieder trällern müssen. Dieser Ort hier, dieses Popstar-Feeling in so einer, die haben uns in so einer Villa tagsüber nicht eingesperrt, aber so von wegen, ey, könnt ihr den ganzen Tag rumhängen. Ja. Mit so einer Smack-Küche, die noch nie benutzt worden ist. Ja. Ach. Und dann hat er gesagt, Alter, bring mal Zeugs. Dann habe ich erstmal gekocht für den Wahnsinn. Weil er das kann nicht sein, so ein Wahnsinnsherd, wo man zum Mond mitfliegen kann.
Ja, klar.
Wo halt noch nichts. Und dann so irgendwie so 50 Eier, frische Eier übereinander gestapelt, die ausgesehen haben wie auf der Foodmesse, weißt du? Und ich sagte, da müssen wir jetzt mal was kochen, Alter. Und dann haben wir hier schön Mucke gemacht und gesagt, das ist so eine Villa, wo so Brad Pitt Urlaub macht. Mhm, okay. So mit einer Dusche, wo du auch so wie so aus dem Fenster hier und du guckst aufs Kap der guten Hoffnung von der Dusche, Dusche aus. Und so, also wahrscheinlich kennst du das, weil wahrscheinlich auch öfters.
Ja, ich dusche also nur so.
Und dann,
ohne Fenster in der Dusche
ohne Fenster
nichts.
Machst du gar nichts. Das, und das war unfassbar. Und ich habe das tierisch genossen. Ich wusste, dass nach diesem Format wird es knallen. Das heißt, ich habe eine Platte fertig gemacht, wo ich sage, jetzt machen wir einen auf dicke Hose. Ich hatte $12.000 und wir haben einen Tag im Avatar-Studio in New York gebucht. Mhm. Und an einem Tag haben wir 10 Songs reingeballert, aber Schlagzeug, Bass, ein bisschen Klavier, ein paar Bläser und so, also wirklich puff, 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 puff. Also zack, zack, zack. Und also die Basics, ne? Ja. Und das halt eine Woche vor uns war Paul McCartney im Studio.
Ist nicht dein Ernst.
Avatar ist das fetteste Tonstudio ever. Und keine Ahnung, Star Wars Filmmusik, Tears in Heaven. Alles. Der war nachmittags mit Russ Titleman Mittagessen. Der erzählt halt, du hast Schule B, da haben wir 3 Monate Tears in Heaven aufgenommen. Und du bist halt einfach und sagst, scheiße, hättest du mir das nicht danach sagen können, sondern ich bin jetzt doch ein bisschen nervös. Also ich bin immer sehr größenwahnsinnig. Jetzt zum Beispiel, vor 2 Tagen haben wir eine Sendung aufgezeichnet, wo ich am Klavier sitze und Klavier spiele und ich kann kein Klavier spielen, aber ich sage, ich mache das jetzt einfach, ich habe das Lied am Klavier geschrieben, also spiele ich es jetzt auch. Das Problem dazwischen ist, ich hätte es üben sollen. Das heißt, ich habe natürlich 3 Ansätze gebraucht, um es nicht zu verhacken, weil weiße und schwarze Tasten
kommen halt durcheinander. Es ist so schwer, es sind so viele auch.
So viele auch, aber es ist so ein tolles Instrument und ich habe dann die letzte Version, weil ich ganz stolz drauf war, weil es ein Lied auf dem neuen Album für meine Mama, die im März gegangen ist. Und ich habe, das war mir ganz wichtig, dass ich es eben nicht verkackt, das Lied. Mhm. Und ich habe die letzte Version komplett am Stück hinbekommen. Und dann bin ich aufgestanden, sehr bewegt und sage, scheiße, ich traue mir viel mehr zu, als ich eigentlich auf dem Kasten habe. Geht es dir genauso, Baba?
Ich glaube, das muss man, weil sonst kommt man ja nie aus der Komfortzone raus.
Ja, die Komfortzone verlassen wir sehr häufig.
Ja, aber ehrlich gesagt, das ist doch der einzige Grund, warum man sich weiterentwickelt. Wenn du einfach Dinge machst, von denen du eigentlich erst während du sie machst, merkst, dass sie dich komplett überfordern. Also krass. Ich gehe immer ohne darüber nachzudenken, oh, könnte das jetzt schwierig werden.
Das heißt,
werden
du gehst
so?
Ohne Einkaufszettel zum Rewe und sagst, was kochen wir heute Abend?
So, genau, das sowieso. Aber ich gehe wirklich in die Sachen rein und denke mir eigentlich erst, wenn sie schon laufen, die Sachen, wow, das hätte aber total schief gehen können. So. Aber es ist mir dann irgendwie wurscht. Und ich glaube, man muss manchmal Sachen machen, die einen...
Was auch ein super Tipp ist für junge Leute. Erstmal machen, ne?
Ja, machen, weil nur durch Bewegung kommst du weiter. Also mit Stillstand und Überlegen und so, wenn schon Menschen zu mir sagen, ja du, also ich bin jetzt, ich habe so eine Krise und ich muss im Leben mal weiterkommen. Ich fahre jetzt mal alleine nach Sylt und gehe nur am Strand spazieren. Da denke ich mir immer so, ja, da kannst du davon ausgehen, wird nichts dabei rauskommen. Also man muss natürlich irgendwie, ich glaube, man muss in Bewegung bleiben und eben Sachen machen, die einen überfordern.
Ich sagte eins, wenn man diese klassischen Lebenskrisen, wo man so Menschen begegnet, die sagen, ich weiß nicht, wo, was so der Sinn und ich bin jetzt in der Krise und es fängt ja jetzt an, ne? Mhm. 40, bin jetzt 40 geworden mhm. und du bist jetzt auch 35 letzte
ich
Woche.
Ich bin 44.
44.
Ich bin schon 4 Jahre durch die Krise sozusagen.
44. Ich bin laut meinem Check-up, wo ich vor kurzem war, ja. Liebe Grüße an Reinhold, super Check-up-Doktor, ich sag, Gregor, du bist eigentlich auch schon 2-3 Jahre drüber. Also ich bin eigentlich vom körperlichen Verhältnissen.
Bist du schon bei mir?
Geistig, noch drunter bin ich quasi schon bei dir. Deswegen sind wir sehr angeglichen, weil du 44 gesagt hast.
Klar.
Und es ist tatsächlich so, wenn man in so einer Krise drinsteckt, hey, mach doch einfach mal was für andere Menschen. Dein Leben wird umso reicher, wenn man hingeht und sagt, es gibt so tolle Sachen, Mercy Ships, wo man eine Woche auf ein Schiff gehen kann und einfach Menschen helfen kann, die gar nichts haben, die wegen einer Mittelohrentzündung nichts mehr hören oder die denen einfach mit einer kleinen OP geholfen werden kann. Man kann einfach, auch wenn man überhaupt keine Ahnung hat, einfach mithelfen, machen. Man kann aber auch um die Ecke irgendwas machen. Du kannst irgendwelche tollen Bücher sammeln, du kannst ein paar Obdachlosen irgendwie dein Catering-Essen rüberbringen. Du kannst einfach Sachen machen, die wichtig sind und die dich bereichern, dein Leben bereichern und dann findest du auch wieder einen Sinn in deinem Leben. Also mir geht es zumindest so. Das ist nur eine eigene Erfahrungsgeschichte, wo ich sage, okay, weißt du, wenn man so irgendwie, es gibt Leute, die zelten vor einem Telefongeschäft, weil jetzt gerade ein neues Telefon rauskommt.
Ja.
Ja. Und das ist denen ihr größtes Problem. Ich sage, krass, dass es Situationen oder dass es Gesellschaftsformen gibt, wo das möglich ist, dass das schlimmste Problem ist, wann das neue Telefon rauskommt. Überleg doch mal, diese Errungenschaft davor, diese ganzen Kreuzzüge und so, dass Leute quasi davor so im Laden, weil das neue Telefon rauskommt.
Ja. Und sie würden es ja auch kriegen, wenn sie jetzt nicht als Erster da reingehen.
Oder irgendein neues Buch.
Es ist ihnen wichtig, der Erste zu sein.
Irgendein neues Buch oder eine neue Serie. Oder
ja, klar, da geht es uns sehr gut. Wir denken sowieso, also ich denke jeden Tag darüber nach, wie gut es einem geht tatsächlich. Ich glaube, du bist ein dankbarer, demütiger Mensch. Und deswegen, glaube ich, wird das auch immer, das schützt einen ja auch davor, irgendwie auszuflippen. Ich glaube, du bist einfach jemand, der das ja zu schätzen weiß. Und der einfach, und dann, ich glaube, dann wird, die wird da, du wirst da auch nicht stolpern, glaube ich. Weil man kann gar nicht.
Manchmal passiert es. Also ich kaufe zum Beispiel, ich habe ja ein tolles Tonstudio zu Hause und da habe ich dann jetzt so 1-2 Mikrofone gekauft, die nicht ganz günstig waren.
Ja.
Und sage, Gregor, bist du bescheuert? Eins hätte doch gereicht.
Ich wollte dich vorhin weil der Mann, fragen, der wofür gibst du Geld aus?
Mikrofone, Instrumente, Gitarren natürlich. Ich bin Gitarren-addicted. Ich gebe es zu, jetzt ist es raus.
Okay.
Und es ist halt traurig, weil es gibt viele Gitarren, die ich schon lange nicht mehr angefasst habe im Studio bei mir.
Ja, ich weiß. Es ist,
und ich nehme dann immer, dann habe ich so von ganz tollen Leuten, ich habe zum Beispiel mit dem Andreas Caballier haben eine Sendung gehabt, wo man nebendran war so ein ganz krasser Gitarrenladen und eigentlich meide ich diese Geschäfte. Also ich bin, weißt du kennst es wie Schokoladenmuseum und so.
Nee,
und dann lieber nicht hingehen.
Ja, stimmt, ich weiß, was du meinst.
Nee. Und so ein Gitarrenladen neben dem Land in Hamburg ist so ein Wahnsinnsgitarren, super nett. Du kriegst natürlich gleich einen Kaffee, die wissen ganz genau, dass du addicted bist. Mhm. Und die Scheiße ist, die wissen auch, dass du es dir leisten kannst, jetzt nach all den Jahren.
Ja.
Das wissen die genau. Und dann kommst du da rein und dann habe ich den ganzen Tag mit der Gitarre rumgespielt und sag, nee, Gregor, das machst du nicht. Die ist wunderschön, aber das machst du nicht. Du hast so viele Gitarren. Ich habe ja dann so verschiedene Tricks gehabt, dass ich die erstmal so im Keller zwischenlage, dass meine Frau nichts von mir kriegt. Und von anderen Konten überweise, dass diese Gitarre, weißt du, weil es total, sie hat ja völlig recht, es macht gar keinen Sinn, Alter. Und dann habe ich aber, hast dann dieses Instrument und es macht einen so flupp. Und du hast sie in der Hand und sagst,
legt sich um dich wie so warmes
sich,
Wachs,
kuschelt
ne?
sich und da sagt sie, hey, komm,
es gibt halt Unterschiede bei
schreib
den
ein Liebeslied mit.
Ja, ja.
Und dann habe ich die in der Hand und dann habe ich die ganz, ich war ganz stolz auf mich, habe ich die hingelegt, bin raus mit Andreas Caballé, der sich eine ganz tolle Gitarre da gekauft hat, bin raus, wir haben die Sendung gehabt und der Andi sagt, komm, geh, komm, wir gehen nochmal rüber, ich muss nochmal nach der Gitarre anschauen. Und sind wir da rüber nach der Gitarre und dann der Verkäufer legt dann so einen Koffer vor mir und er sagt, oh, du musst ihn nochmal aufmachen. Sag ich, wie nochmal aufmachen? Ja, mach nochmal auf. Mal auf, liegt so eine kleine Banderole drin.
Ja.
Nehme ich die auseinander. Der Andi geschrieben, lieber Keger, alles Liebe zu Weihnachten. Das ist deine neue Gitarre.
Hat er sie dir gekriegt?
Der hat mir die Gitarre geschenkt.
Das ist nicht dein Ernst.
Weil er wusste, dass ich mir die nicht kaufe, weil es unvernünftig ist.
Das ist nicht dein Ernst.
Und das ist ein sehr
ach, das finde ich
Mensch,
aber überhaupt die allerschönste Geschichte überhaupt.
Und hat mir das ganz liebe Keger.
Ich sehe den so oft, den Andi Fester, das sage ich dem Andi auch immer, was mir gut gefällt.
Ja.
Da hat er vielleicht auch einen Spaß dran, wenn ich ihm das mal sage.
Sag ihm das so einfach, sag dir Louis Carton.
Bei mir, das, was mir gut gefällt, da braucht er gar keine große Banderole.
Louis Carton und wie sie alle heißen.
Wie auch immer. Also das ist doch super. Was mich noch interessieren würde, wenn du deine neuen Songs singst, hast du, findest du es auch...
Ach, wir kommen aufs Album mal zu sprechen.
Ja, wir kommen ja auf alles hier zu sprechen.
Ah, nee, sehr gut. Weil ich hatte sonst immer Ärger mit der Promoabteilung.
Nee, gar nicht. Aber ich denke mir, hätte auch anders kommen können. Ich meine, das ist letztendlich ja fast... So heißt das Album, die Überschrift unseres ganzen Gesprächs lustigerweise geworden, weil tatsächlich eben hätte auch anders kommen können. Glück gehabt einfach, dass es genau so gekommen
aber richtig.
Ist. Wenn du die Songs singst, weil ich habe das jetzt letztens so erlebt, fand ich so interessant, wenn man seine neuen Songs so singt und man ist in denen noch nicht so ganz zu Hause, hast du da manchmal so Schrecksekunden, wo du dir so denkst, oh Gott, jetzt weiß ich einmal ganz kurz nicht, wie es weitergeht?
Nicht nur wie das Lied, ich weiß dann gar nichts mehr. Ich weiß dann, wie heißt...
Wer bin ich?
Gabi,
sag mir kurz
Barbara.
Die Stadt. Ja.
Und du weißt gar nichts mehr. Also das ist krass, weil man so in so ein schwarzes Ding... Ich habe ja bei der Castingshow beim Raab vor 10 Jahren. Mhm. Und da war es dann so, dass du halt auf so eine Bühne rausgehst und dann kommt so ein Kamerakran an dir vorbeigeflogen, ja. So 10 Zentimeter.
Ja.
Und dein Gesicht ist 20 Meter groß da hinten bei Schlag den Raab.
Ja.
Und wenn du so machst, in 2 Sekunden videotechnisch verzögert, macht das Gesicht oben auch so. Und es ist deine Fresse, die da oben ist.
Ja.
Und dann vom Grundschullehrer bis sonst, alle sehen es gerade.
Ja.
Und du darfst es jetzt in dem Moment verdammt nochmal nicht verkacken.
Mhm.
Und das sind schwierige Momente. Aber das ist natürlich, also das ist, da wächst du dann irgendwie so rein. Aber ich finde
auch, aber ich habe es am Anfang manchmal verkackt, wenn es drauf ankam.
Natürlich.
Und ich wundere mich tatsächlich manchmal in diesen Castingshows, dass da die ganzen Mädels und Jungs in diesen Live-Shows da stehen.
Ich
habe da eigentlich ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass die jetzt totalen Text oder irgendwas vergessen haben. Und ich muss sagen, das finde ich, ist schon echt eine Leistung. Also du stehst dann da und es muss funktionieren und du hast den Druck und dann, dass es dann auch wirklich funktioniert. Also ich muss sagen, ich habe manchmal, weil ich es auch dann oft nicht so ernst genommen habe und so. Und dann habe ich mir das Lied nicht nochmal angehört vorher und so. Und dann habe ich dann auch irgendwie, habe ich dann auch an der entscheidenden Stelle, habe ich dann den Überblick.
Und man regt sich am meisten über sich selber auf, was man hätte vorher noch machen können.
Ich hätte manchmal ein bisschen gerne mehr von Helene. Weil die Helene,
aber Helene ist eine Maschine.
Ja,
kannst du nicht vergleichen, aber tut mir leid, du bist toll.
Ich hätte gerne manchmal diesen Anspruch einfach zu sagen, ich glaube, ich kann es noch besser, ich würde es jetzt gerne dann noch
Helene verlieben. Ist Wahnsinn. Die hat mich angerufen vom Echo jetzt, weil sie ein Lied mit diesem spanischen oder mexikanischen Superstar gemacht hat beim Echo.
Mhm,
Luis Fonsi.
Ja.
Sag Gregor, ja, weil sie weiß, dass wir oft da auf Kanarischen Inseln rumhängen. Würdest du das mal anhören, so Spanisch und so, ob das passt und so. Und sag, ja, ich höre viel Spanisch, aber ich kann es noch nicht wirklich sprechen. Aber ich habe natürlich Freunde da, die das checken können, ob das halt richtig ausgesprochen ist und so. Und dann gehen wir einen Abend vorm Echo ins Studio und sie singt das. Und ich habe gedacht, sie ist Mexikanerin.
Ja, ja.
Und dann geht die da raus und ballert die Nummer beim Soundcheck so, dass der Fonsi während dem Soundcheck sagt, stopp, du bist nicht aus Deutschland.
Ja.
Helene ist eine Maschine.
Die arbeitet sich da so rein. Aber ich finde das toll, weil wenn man davon ein bisschen was noch hätte, dann könnte man an mancher Stelle, also ich sage das nur für mich, halt noch mal ein bisschen besser sein, weil ich denke mir immer, es reicht auch, brauchen wir das nicht nochmal an.
Also du musst, bei Helene muss man aufhören, an sich selber Ansprüche zu stellen, weil das ist wirklich unerreichbar. Das ist halt einfach... Wir versuchen herauszufinden, welcher Planet unentdeckt ist, wo sie herkommen könnte. Nach der Helene Fischer Show, wo ich sie beobachtet habe, während sie 8 Stunden probt.
Ich weiß.
4 Stunden diese Show ballert, jedem
25
Hallo
Songs
und Tschüss
singt,
an der Garderobe.
12 davon Duette mit Leuten,
Blümchen,
die sie gar nicht kennt eigentlich.
Während dem Make-up schminken, hey Gregor, sing doch nochmal die eine Stelle. Und wir haben einen Song von mir gemacht, den wir nicht zusammen geprobt haben.
Ja.
Weil ich krank war, ich konnte nicht. Und dann spielen wir das Ding live vor 6 Millionen, keine Ahnung. Und sie liest sich den Text auf meinen Lippen ab, während ich den singe.
Ja.
Weil sie eigentlich auf den Prompter hätte gucken sollen.
Ja.
Und sie einfach so ein bisschen verzögert, sehr sympathisch, singt sie das dann mit.
Super.
Und ich sage, wenn jetzt deine Gehirnhälfte aufklappen und 2 Marsmännchen Mittagspause machen, würde es mich nicht überraschen. Ich würde denen Hallo sagen und sagen,
Hallo.
Von wegen Planet seid ihr, geile Nummer. Also wenn es Außerirdische gibt, dann sind die in Helene Fischer versteckt.
Sind sie in Helenes
versteckt.
Kopf, ehrlich gesagt.
Das ist
gesagt.
Eine Theorie, die wir mal erörtern sollten.
Gut, dazu machen wir dann aber nochmal
eine aber extra. Aber Helene ist ein Hammer. Das, was einen am meisten erschreckt, und du wirst es mir bestätigen, ist, dass sie ein unfassbarer Mensch ist, der wahnsinnig normal ist für das, dass sie ein Superstar ist. Und einfach sich die Zeit, als selbst die Zeit findet, zurückzuschreiben, zurückzurufen.
Ja, das finde ich immer gar nicht so, weil ich denke mir immer... so normal, also ich glaube, alle sind eigentlich normal letztendlich, außer die, die halt bescheuert sind.
Ja, aber
sind,
es geht ja für die Leute, die da draußen
das stimmt, anders einschätzen. Aber ich finde, ich habe so einen Respekt vor dieser Arbeitsleistung, vor dieser Kraft,
steht auf ganz
jeden Abend auf so eine Bühne zu gehen und einfach jeden Abend Vollgas vor 20.000.
Helene rennt die 100 Meter in 5 Sekunden, zack.
Ja. Ja.
Und die schwebt dann noch durch die Halle zwischendurch, kleinen Quickstage, andere
Klamotte.
Ja, und dann
sieht die auch, ehrlich, ich stehe neben der, ich sage, Helene, ich habe mich jetzt schon beruhigt über die letzten Jahre, aber die ersten Jahre, wo ich die gesehen habe, musste ich mich so zusammenreißen, dass ich nicht immer so,
so eine unwillkürliche Ohrfeige an alle anderen.
So, oh Gott, weil die sieht dann auch noch so aus und dann denkt man immer, die hat bestimmt eine Strumpfhose an.
Mhm.
Und dann fasse ich der so an die Beine und denke ich mir, nee, die hat keine Strumpfhose an, die hat solche Beine.
Ja, da bist du natürlich viel mehr am Thema.
Also ja, klar. Ja.
Bin da raus jetzt mit.
Ja, ich weiß, interessiert dich auch gar nicht.
Meine Beine fast
selten jemand. Du stehst sicher nur auf innere Werte. Aber
auch,
ja.
Ist nicht ganz unwichtig, oder?
Nein.
Du stehst ja auch auf Männer, die was in der Birne haben, ne? Wahrscheinlich.
Ja, aber es ist für mich eher zweitrangig,
ja? Würde ich jetzt mal sagen. Sehr gut. Deine Nase ist gerade 2 Zentimeter gewachsen. Ist aber nicht schlimm.
Ach, aber das können wir jetzt gar nicht.
Wo geht Pinocchio hin, wenn er Halsschmerzen hat? Wenn er Halsschmerzen hat. Zum Holznasenohren.
Was ist dein Lieblingslied auf deinem Album?
Das ist eine doofe Frage. Also tut mir leid, Barbara.
Entschuldige mal bitte.
Entschuldigung.
Was heißt denn, das ist eine doofe Frage?
Ja, weil jedes einzelne Lied einfach toll ist. Und das, also natürlich, meine Tochter ist gekommen, da gibt es ein Lied, das heißt Das Schönste auf der Welt, wo ich echt immer natürlich aufpassen muss, dass ich drin bleibe in dem Song, weil es halt eben
über sie ist, da, dass sie geboren wurde?
Am schönsten Morgen meines Lebens, da warst du 3 Minuten alt. Schönsten Morgen meines Lebens, da warst du 3 Minuten alt. Es ist der Zauber deines Wesens, nackt in meinem Arm warst dir nicht kalt. Ich kannte zuvor nie die Liebe in mir, blieb verborgen, blieb versteckt. Ich kämpfte zuvor diese Kriege in mir. Hast mich in Frieden aufgeweckt. Dieser Moment, diese Magie, vergiss den Rest, doch diesen Tag vergess ich nie. Alles macht Sinn, bis zum letzten Atemzug, weil ich jetzt weiß, warum ich's eigentlich tu. Wie du mich am Leben hältst, du bist das Schönste auf der Welt. Das ist der Song.
Schön.
Mit Klavier und so ganz ruhig.
Das ist schwer, finde ich. Also ich stelle mir das echt schwer. Für sowas Großes wie eine Geburt eines Kindes oder überhaupt, dass ein Kind hat, das ist ganz schön schwer, dann fast
als Mann geht's,
zu finden, oder?
Weil man nicht, weil man eigentlich nur theoretisch dabei ist, ne?
Ja, aber ich finde schon, so, also die Männer heute sind doch schon ziemlich da, dabei.
Also ich bin
eigentlich so.
Und meine Frau hat so viel durchgestanden, 30 Stunden wehen und so tapfer und dann ging's nicht mehr und dann Vollnarkose war quasi eine Stunde in der Vollnarkose und ich habe dann das Kind eine Stunde quasi alleine gehabt, weil es komplett überfüllt war, die arme Assistenzärztin auf einer 24-Stunden-Schicht. Und dann habe ich die eine Stunde allein. Ich wusste natürlich gar nicht, was ich machen soll und habe dann einfach alles gesungen, was ich singen kann, mit Text, ohne Text. Also diese MoMA-Variante.
Ja.
Und es war einfach so ein schöner Moment. Das war somit der schönste Moment meines Lebens und ich, das ist ein sehr. Also das Tolle ist diese bedingungslose Liebe, dass du einfach akzeptiert und geliebt wirst, so wie du bist, mit all deinen Fehlern. Das ist das, was du von Kindern automatisch naturgemäß geschenkt bekommst. Und das ist toll. Also jetzt ist es noch so, vielleicht wird sie ja irgendwann mal was ändern wollen
mit
an mir.
Sicherheit.
Mit Sicherheit. Aber jetzt, wo sie noch nicht so wirklich sprechen kann.
Sie himmelt sie dich total noch an. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass so ein Kind irgendwann mal, also jetzt so ein Vater wie dich, wo man jetzt, wenn man dich so anguckt, so sagen würde, also cooler geht's eigentlich nicht. Ja
aber ich versemmel auch viel.
Trotzdem oll und peinlich irgendwann.
Ich versemmel auch viel. Mir geht das so, ich versuche mich so anzustrengen, weil ich so ein Schussel bin. Und natürlich immer so, ich passe natürlich, das ist so, noch mehr auf. Und,
ach, das ist wurscht. Denen passiert nichts, ehrlich.
Ja, die sind echt schon ganz schön gut gebaut, die Kinder.
Ja, und die sind einfach so, also ich glaube, die haben auch so einen Schutzengel und so. Also
wie viele
da
machen wir
irgendwie nie 10.
10 Kinder?
Ja, nein, ich habe 2.
2 Kinder.
Aber ich sehe aus, als hätte ich 10.
Naja, Entschuldigung. Du siehst toll aus, was soll ich
das
sagen?
Das stimmt, man kann sich gar nicht vorstellen.
Sport viel mehr
du müsstest
als
mal mein, du müsstest mich mal nackt sehen. Man kann sich nicht vorstellen, dass aus diesem kleinen Körper wirklich 2 Kinder rausgekommen sind.
Und war das,
und es hat sich gar nichts verändert bei mir.
Also, was heißt, es hat sich nichts verändert? Du musst, also jetzt sind wir mal serious, weil das ist so eine schöne Sache, das ist doch so ein Wunder.
Das Schönste auf der Welt, ganz ehrlich, wenn ich keine Kinder hätte, es hätte mich als sehr traurigen Menschen zurückgelassen. Absolut. Weil das war mein absolutes, ich wusste gar nicht, wie sehr das mein Ziel ist. Und jetzt weiß ich, wie sehr das mein Ziel ist. Und es ist das Einzige, worüber ich rede den ganzen Tag, auch toll, mit meinem Mann, nur über die Kinder.
Ja, klar.
Nur. Man ach, redet schön, nur, guck mal, wie sie geguckt hat. Und jetzt hat sie das. Und jetzt hat er ja so. Und auch, guck mal, wie er das. Und so. Die sind 5 und 8.
Ach,
und es ist tatsächlich so, dass man nur darüber redet. Und wenn wir darüber nicht reden würden, ja, was würde man denn dann machen den ganzen Tag eigentlich? Ich würde deine Musik hören. Wenn ich keine Kinder hätte, würde ich den ganzen Tag deine Musik hören.
Dann bin ich
jetzt
schon, also das kann man auch parallel machen. Also es wird bei Kindern ganz gut an.
Das weiß ich übrigens. Und meine Kinder lieben deutsche Musik. Und dann deswegen werde ich ihnen dein Album mitbringen. Hätte auch anders kommen können. Das kann ich ihnen überhaupt, finde ich, als gutes Beispiel mitgeben dafür, dass sie sich mal jetzt dahinter klemmen sollen, hinter Sachen, die sie lieben und die sie wirklich interessieren.
Das müssen sie aber erstmal noch so rausfinden. Ne?
Nee, ich möchte, dass die jetzt schon langsam, aber sicher
ein Klavier zu Hause
ganz haben, ne? klaren Berufswunsch auch formulieren.
Aber ihr habt ein Klavier zu Hause.
Wir haben ein Klavier zu Hause, wir haben eine Geige zu Hause. Super. Und wir haben sogar irgendwo eine kleine Blockflöte liegen.
Die Geige kann ja manchmal umgewandelt in verschiedene Verteidigungswaffen.
Ja.
Und deswegen zum Klavier bleibt erstmal stehen. Das ist das Gute daran.
Ja.
Meistens am Stück.
Absolut.
Und das Tolle an so einem Klavier ist, dass du drückst auf eine Taste und es kommt ein Ton raus.
Ja.
Und so von alle meine Entchen sonst irgendwas, wir haben die Nachbarstochter, kommt immer regelmäßig rüber und übt halt ihr alle meine Entchen am Klavier. Und so. Und das ist halt so toll. Und das ist ein ganz tolles Instrument, um halt, weil Musik muss was sein, also wenn man es ja, wir haben es ja vorher gehabt von den lustigen SUVs, die sie vor Grundschulen stapeln, wenn die Kinder was freiwillig machen, ist es eigentlich viel toller.
Ja.
Und das heißt, man kann die ranführen, ranbringen und wenn sie Lust haben und so, aber die müssen das doch nicht machen.
Nee, und es ist, also ich musste es, ich habe auch Klavier geübt und war dann auf dem musischen Gymnasium und so und musste immer üben und das war so schrecklich und ich habe mir auch irgendwie gedacht, man muss das eigentlich so hinkriegen, dass es eben nicht so dieses, du musst jetzt jeden Tag eine halbe Stunde, sondern es muss irgendwie anders gehen. Ich weiß noch nicht wie, aber dass es eben wirklich so eine, dass es mehr Spaß ist und weniger so Zwang halt, ja. Auf der anderen Seite, ohne Zwang kommt man dann halt auch irgendwie.
Ah, nee, das würde ich nicht sagen.
Wenn mal gucken.
Weil es geht ja auch nicht darum, dass, also, muss ja nicht jeder gleich von Musik leben oder Superstar werden oder sonst irgendwas oder in einer Castingshow bestehen, sondern das Wichtigste ist Leidenschaft und das ist das, wo ich total glücklich drüber bin, dass ich das halt wirklich, ich liebe das total, ich liebe wie den Prozess, wie Musik entsteht, Songs zu produzieren, an Start zu bringen, andere Songs in anderen Arrangements zu machen und das ist was ganz Tolles und es ist, du hast Kinder vor dir aus Südafrika, die noch nicht die englische Sprache sprechen, die du noch nie vorher gesehen hast und du spielst 10 Sekunden an der Gitarre und die sind dabei, sind am Start, lächeln dich an, du hast eine Connection und das ist Musik und das ist was Tolles, das ist ein ganz toller Kommunikator.
Ja, das
und
stimmt.
Das muss also, man halt eben mögen.
Ich freue mich, nicht nur, dass du hier bist, sondern ich freue mich tatsächlich wirklich wahnsinnig für dich, dass du so einen großen Erfolg hast. Weil bei so anderen Leuten denkt man sich so, ja, schön, macht Musik und so, läuft irgendwie. Aber bei dir, ich freue mich von Herzen, dass du so Erfolg hast. Und es wird ja jetzt auch die nächsten Jahre noch so weitergehen.
Naja, wie gesagt, wir haben ja morgen noch und dann haben wir Samstag auch noch.
Ja gut, und dann nehme ich mir einfach jetzt am Wochenende mal frei.
Und du weißt, ich habe ja noch so 2 bis 8 Formate, können wir auch noch machen. Können wir verschiedene Situationen auf dem Hausboot durch die mediterrane See.
Ja, auf jeden Fall. Ich liebe Bootfahren.
Und ich liebe auch Bootfahren. Und da kann man wunderbar verschiedene Formate gleichzeitig machen.
Gern. Wenn ich nackt sein darf, ist praktisch alles
möglich. Du kannst nackt sein, wenn du möchtest. Ja,
Du bist besser als Franz Josef Strauß. So, jetzt müssen wir mal Tschüss sagen. Das war Gregor Meile im großen
ernst?
Interview mit
meinst
den Waffen einer
ernst?
Frau. Ganz, ganz toll.
Hier, wie heißt die Sendung eigentlich? Die Waffeln?
Keine Ahnung, ist doch scheißegal.
Die Sendung hast du gerade, die Waffeln
mit einer Frau. Mit den Waffeln einer Frau heißt das.
Toll.
Ist das gut?
Und als Mann brauchst du eben diesen Waffelschein.
Du brauchst den Waffelschein. Den wolltest du mir noch zeigen, zusammen mit dem Organspendeausweis, den ich übrigens auch habe. Spendet eure Organe. Kleiner Aufruf.
Auch wenn man nicht Motorrad fährt, muss man auch.
Völlig wurscht. Meine Organe, ich bin so rosa innen drin und so schön neu. Also ich sag mal, wenn es da irgendwas zu vergeben gäbe.
Was macht die Leber?
Die Leber ist
so. Wann warst du das letzte Mal beim Check-up?
Gestern, ich lasse da ständig reinschauen.
Na, lass mal, die Leber ist ja als Musiker gefährlich.
Das
ist gefährlich.
Nee, ich bin ja kein Musiker. Ich bin brav lebender Moderator. Spendet eure Organe. Ist die Message, die wir noch auf den Weg mitgeben wollen.
Und liebt eure Liebenden.
Und liebt die Liebenden. Öffnet die Herzen und Herz die Öffnung. Das waren sie, die Waffeln einer Frau heute mit Gregor Meile. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wenn ihr Interesse habt, noch mehr Podcasts zu hören, gibt es ganz viele auf meiner Seite barbaradio.de oder natürlich in der Barbaradio App. Ich freue mich auf euch und jetzt bitte nicht vergessen, gleich rüberschalten ins normale Radioprogramm, weil da geht's weiter mit guter Musik. Tschüss.
Mit den Waffeln einer Frau, der Barbara Schöneberger Podcast.